Lieber Vater, wir danken dir für diesen Vormittag, danken dir, dass wir diese Stunde nicht in irgendeinem Namen haben dürfen, sondern in dem Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und es soll die Stunde sein, Herr Jesus, wo du durch deinen Geist wirken und handeln kannst und zum Zug kommst, wo du der Bestimmende und der Geltende in unserer Mitte sein sollst, wo du dein Wort austeilst, es uns lebendig machst durch deinen Geist und wo du zu uns sprichst, wie wir es bedürfen. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich für unseren Bruder, dass du ihm Weisheit und Freimut und Vollmacht gibst, von dir her zu reden und uns vor dein Angesicht zu stellen durch deinen Geist. Und nun nimm alles in deine Hand. Gepriesen seist du. Amen.
Ich lese einen Text aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 21 von Vers 33 an. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Entschuldigung, ich habe schnell angefangen. Ja, wenn Sie noch suchen, ich warte einen Moment. Also Matthäus 21, ab Vers 33, jetzt Vers 34. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Was hat diese Geschichte mit Advent zu tun? Nun, das sind so einige Punkte, die uns an Advent denken lassen. Der erste naheliegende Gedanke ist natürlich, da sendet der Weinbergsbesitzer seinen Sohn. Also ohne Bild gesprochen, Gott sendet seinen Sohn auf die Erde. Das ist ja auch der Sinn, weshalb Jesus das Gleichnis erzählt. Eine zweite Parallele ist auch die, dass das Ganze mit Gericht endet hier in dieser Geschichte. Und das ist ja etwas, was wir im Advent leicht übersehen. Wir denken bei Advent immer gerne an die wunderbare Zeit, die Vorbereitung auf Weihnachten, das duftet nach Tannen und Kerzenleuchten und so und wir freuen uns auf Geschenke und was so alles dazugehört. Aber dass Advent auch eine Ermahnung ist, an das Gericht zu denken, das übersehen wir gerne. So nach alter kirchlicher Ordnung wird gerade am zweiten Advent immer besonders an diesen Punkt gedacht, dass Jesus wiederkommt. Und ein drittes ist auch dieses Zitat des Alten Testamentes, das Jesus hier bringt. Wir haben gestern über ein Zitat, das den Messias beschreibt, nachgedacht. Das hat der Matthäus zitiert. In diesem Fall zitiert er Jesus selber und verweist auf sich, den angekündigten Messias. Und wir sagten gestern, das ganze Alte Testament ist in gewisser Weise Adventszeit, Vorbereitung auf das Kommen Gottes auf die Erde. Also ganz verschiedene Dinge, die uns an Advent erinnern. Eine Geschichte, die Jesus hier erzählt, überhaupt, wie viele seiner Geschichten unglaublich praktisch sind und leicht vorstellbar, bildhaft. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Auch wir, die wir jetzt 2000 Jahre später leben und in einer anderen Zeit und in anderen Verhältnissen. Wahrscheinlich ist keiner von uns ein Weinbauer, oder tue ich Ihnen Unrecht, ist jemand von Ihnen im Weinberg tätig? Also wahrscheinlich, die meisten von uns verstehen nicht so viel von dieser Materie, aber die Geschichte, um die es eigentlich geht, dass da einer nicht das dem Besitzer gibt, was er ihm schuldig ist, das kennen wir ja auch. Wir würden, wenn wir diese Geschichte heute als Krimi bringen würden, vielleicht im Fernsehen oder so, und würden dann das vielleicht ein bisschen in moderne Zeit übersetzen. Meinetwegen, da hat einer sein ganzes Geld einer Bank anvertraut und die bösen Banker, es ist ja heute so üblich, von den bösen Bankern zu sprechen, nicht wahr? Die haben die Zinsen für sich behalten und wollen sich alles einverleiben und so. Also man könnte da einen schönen Krimi draus machen. Wenn man nun jetzt, also ich habe mir das mal so vorgestellt, Sie wissen ja, ich schreibe immer gerne Geschichten und so. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde daraus so eine Geschichte, eine moderne Geschichte machen, würde das sinngemäß irgendeinem Verleger anbieten oder einem Fernsehproduzenten, da würde der zunächst mal sagen, also Herr Zunin, entschuldigen Sie, aber das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Der Weinbergsbesitzer hier in diesem Fall, also es könnte ja bei uns jemand anders sein in ähnlicher Weise, der würde doch das niemals machen. Dass der seine Knechte hinschickt und lässt seine Frucht einfordern, das ist ja noch klar. Aber da haben die diese Knechte verprügelt und einen sogar getötet und einen gesteinigt. Ich habe überlegt, was wohl der Unterschied ist. Wahrscheinlich, das eine ist mehr ein Mord und das andere, das sollte so eine Art gerechter Strafe sein oder so irgendwie. Steinigen ist ja immer eine Sache des Gerichtes gewesen. Also jedenfalls ist ja egal wie, jedenfalls, sie haben sie getötet. Und da kommt der auf die Idee und schickt nochmal Leute. Also es ist doch klar, dass man da mit einer Armee kommen muss oder mit der Polizei oder irgendwie. Das geht doch nicht, dass man da einfach nochmal welche hinschickt und in die Gefahr bringt, dass sie auch umgebracht werden. Das ist doch unglaubhaft, diese Geschichte. Ja, und dann schickt er noch seinen eigenen Sohn hin. Das ist doch viel zu gefährlich. Ja gut, er sagt sich, die werden sich vor meinem Sohn scheuen, aber das ist doch unlogisch. Warum sollten sie sich vor dem Sohn scheuen? Und sie denken ja auch ganz anders. Sie denken, das ist der Erbe, lass uns den töten, dann hat er keinen Erben mehr und irgendwie fällt das Ganze uns dann zu. Warum schildert Jesus, der ja mit dem Weinbergsbesitzer seinen Vater meint, den allmächtigen Gott, warum schildert er seinen Vater so? Ist er zu leichtgläubig? Zu leichtfertig? Nimmt er die Sache nicht ernst, das Böse der Menschen, nimmt er das nicht ernst, dass er nochmal einen Boten schickt und schließlich seinen Sohn schickt? Warum schildert Jesus Gott den Vater so? Antwort, weil er so ist, nicht leichtfertig, aber voller Liebe. Er versucht es immer wieder, die Menschen zu sich zu rufen. Er versucht es immer wieder, sie daran zu erinnern, dass sie ihm ja gehören, also im Bild gesprochen, ihm die Frucht bringen müssen. Wir haben gestern davon gesprochen, dass das in der Geschichte Israels oder überhaupt in der Geschichte der Menschheit im Großen schon deutlich wird, dass Gott etwa dann das Gericht der Sintflut geschickt hat und dass er dann versucht hat, über die Erwählung Abrahams mit einem einzelnen Volk, dem Volk Israel, einen Sonderweg zu gehen, um von da aus dann wieder in die Welt hineinzuwirken zu den anderen Menschen. Und dass er das Gesetz gegeben hat, aber das haben sie auch nicht gehalten, damit sie wissen konnten, wie sie zu Gottes Wohlgefallen leben konnten. Dann hat er die Propheten geschickt, ganz unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Situationen, hat immer wieder auch Gericht geschickt, um die Menschen zu ermahnen. Und sie haben nicht gehört. Und ich finde das immer so schön formuliert in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, redet er zuletzt durch seinen Sohn. Das ist das letzte Wort, das Gott an uns richtet. Genau eine Beschreibung dessen, was hier in diesem Gleichnis geschildert wird. Zuletzt seinen Sohn. Eine Steigerung. Also mehr kann er nur wirklich nicht tun, um den Menschen klarzumachen, ihr gehört mir. Was ihr erarbeitet habt, habe ich euch gegeben und es ist mein Eigentum, bringt mir die Frucht eures Lebens. Aber ich denke, wir müssen nicht die ganze Weltgeschichte nur so sehen. Wir können das auch in unserem eigenen Leben so beobachten, wie Gott auf vielerlei Weise immer wieder zu uns geredet hat. Und wir geben ihm die Frucht unseres Lebens nicht. Es heißt hier ja im Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Zunächst vordergründig gesehen, das ist sicher der erste Gedanke, der einem kommt, und es ist sicher auch richtig, da ist das Volk Israel gemeint, das seine Frucht nicht bringen will. Und dieses Reich Gottes wird dem Volk genommen und wird einem anderen Volk gegeben, und das ist dann die Gemeinde Jesu. Da kann man, wenn man das so liest und darüber nachdenkt, kann man sich leicht zurücklehnen und sagen, na wunderbar, uns ist das Reich Gottes gegeben worden, den anderen nicht. Aber Vorsicht, ganz so ist es nicht. Da müssen wir nur in den Römerbrief etwa gucken, wo Paulus in Kapitel 9 bis 11 das sehr deutlich beschreibt, dass Gott ja das Volk Israel nicht verworfen hat, sondern dass es auch eine Chance hat und dass er mit ihm noch viel vorhat. Und was uns anbetrifft, die Gemeinde Jesu, wir haben auch keinen Grund, uns zurückzulehnen und zu sagen, uns ist das Reich Gottes ja verliehen. Das ist ja davon abhängig, ob wir Frucht bringen. Und bringen wir die Frucht immer? Sind wir das Volk, das ihm die Frucht bringt? Wir wollen bei Volk nicht immer an alle die anderen denken und so. Das kann leicht dazu führen, dass wir an uns selber dann nicht mehr denken und über unsere eigene Situation uns falsche Bilder machen. Also sind wir Menschen, die Gott Frucht bringen, die für ihn da sind, die ganz ihm hingegeben sind. Frucht im Sinne von Galater 5, etwa Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Saube, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung, so wird es da aufgezählt, diese neun Begriffe. Können wir jetzt nicht im Einzelnen darüber nachdenken, Sie können das ja nochmal nachlesen und sich Gedanken darüber machen und sich vor Gottes Angesicht fragen, bringe ich ihm diese Frucht? Erlaube ich ihm, dass sein Geist in mir diese Frucht wirkt? Und ich denke bei Frucht auch immer dran, dass Frucht ja bedeutet, dass etwas weitergegeben wird. Ja? Also wenn der Apfel am Baum wächst, dann ist ja der letzte Sinn des Apfels nicht, dass er von Menschen gegessen wird, das vielleicht auch, aber der letzte Sinn ist ja der, dass dieser Apfel irgendwann in die Erde fällt und ein Korn, ein Kern in der Erde dann wieder zu einem neuen Apfelbaum wird. Also geht das durch uns weiter, was Gott uns geschenkt hat, das Reich Gottes. Gut, über Thema Frucht müssen wir jetzt nicht weiter reden, kann man bei anderer Gelegenheit mal tun. Ich fasse das nur so zusammen. Bringen wir Gott das, was wir ihm schuldig sind? Sind wir vor ihm das, was er von uns erwarten kann, zu Recht erwarten kann? Nun ist also dieser Höhepunkt erreicht. Der Weinbergsbesitzer weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als dass er seinen Sohn schickt. Die Weingärtner, mir kommt es so vor, wie wenn sie auf eine schiefe Ebene geraten sind. Oder um es mit dem Bild, was zur Jahreszeit passt, zu sagen, wenn wir mit dem Auto auf einer vereisten Straße, die steil runtergeht, stehen, es geht immer weiter und immer weiter, sie können nicht mehr anhalten. Es fängt damit an, dass sie 7 Jahre nichts von ihrem Weinbergsbesitzer gehört haben. Ich habe das gelesen irgendwo, es dauert ungefähr 7 Jahre, wenn man einen Weinstock pflanzt, bis er die ersten Früchte bringt. Also 7 Jahre war dieser Weinbergsbesitzer außer Landes, war nicht mehr zu sehen und sie waren da eingesetzt, mussten natürlich ein bisschen was auch arbeiten, also Unkraut jäten, was so alles dazugehört, aber konnten noch keine Früchte tragen. Und nun endlich ist es soweit, es gibt Frucht nach 7 Jahren und da ist dieser Gedanke an den Weinbergsbesitzer, der ihnen dieses Gelände anvertraut hat, so weit weggerückt. Das ist ja 7 Jahre her, dass sie ihn zum letzten Mal gesehen haben. Und sie haben sich so an die Gedanken gewöhnt, das ist unsere Sache hier. Und wieder auf einmal die Leute kommen und sagen, wir wollen, dass die Frucht oder ein Teil der Frucht, ein Teil gehörte ihnen ja auch für ihre Arbeit, den Teil, der dem Besitzer gehört, den wollen wir abholen. Ja, wie denn? War das nicht geschenkt? War das nicht unsere Sache? Sie haben sich so daran gewöhnt, dass sie hier zuständig sind und sonst niemand. Frage, geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir Gott abwesend wähnen und wir uns an den Gedanken gewöhnen, wir kommen alleine zurecht. Wir halten zwar die Regeln ein, so wie die Weinbergsbesitzer alles richtig machen und Unkraut jäten und so. Wir sind im Großen und Ganzen schon nicht verkehrt, aber dass da noch einer ist, der einen Anspruch an uns hat, das weisen wir von uns oder wir denken einfach gar nicht drüber nach. Und dann kommt diese schiefe Ebene, wie ich das mal nennen will, dann kommen diese Vertreter, die Knechte des Besitzers und wollen die Frucht abholen. Ja, und dann schmeißen sie erstmal einen raus und dann kommen die wieder und dann töten sie einen und dann steinigen sie einen. Und dann geht es immer weiter, dann schickt der Weinbergsbesitzer noch mal welche, noch mehr und die töten sie auch, bringen sie auch um. Und schließlich kommt der Sohn und den bringen sie auch noch um. Also es geht immer weiter bergab, immer weiter runter. Was für eine Gefahr liegt darin, dass wir uns gewöhnen zunächst mal an die angebliche Abwesenheit Gottes, dass wir uns seiner Gegenwart nicht mehr bewusst sind, dass wir meinen, wir sind die eigenen Herren und dann geht das immer weiter runter. Und das endet dann in einer Situation, die die Bibel Verstockung nennt. Also wir können das hier bei diesen hohen Priestern und Schriftgelehrten, wie sie hier heißen, Pharisäer, können wir das sehen. Sie erkennen, dass Jesus sie gemeint hat mit dem Gleichnis. Und sie sagen sogar auf seine Frage hin als Antwort, jawohl, er wird diesen Weinberg anderen geben und er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. Sie erkennen, dass sie selbst gemeint sind und dann heißt es, sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Sie wollen ihn umbringen, genauso wie in dem Gleichnis, das wir gestern betrachtet haben oder der Erzählung. Sie wollen ihn umbringen, das heißt, das, was sie erkannt haben, was Jesus von ihnen sagte, wollen sie tatsächlich tun. Sie wollen damit praktisch bestätigen, dass Jesus recht hat. Sie wollen ihn umbringen und damit sagen, jawohl, du hast recht gehabt. Also ihm recht geben. Das ist Verstockung. Sie wollen sich nicht korrigieren lassen. Sie wollen sich nicht sagen lassen, bring doch dein Leben in Ordnung, dreh doch um, mach das anders. Sie wollen im Gegenteil diese Stimme, die sie mahnt, zum Schweigen bringen, indem sie Jesus töten wollen. Die Geschichte von dem Weinberg und den Weingärtnern endet ja mit einer Frage. Jesus erzählt kein Ende dieser Geschichte, sondern er fragt sie nur, was meint ihr denn, wie das endet? Ja, was meinen wir denn, wie das endet? Wenn ich jetzt tatsächlich einen Roman darüber schreiben wollte oder ein Drehbuch einem Fernsehproduzenten anbieten wollte, da würde der sagen, ja, wie soll es denn enden? Wir können doch einen Film nicht mit einer Frage enden lassen. Gibt es auch mal als dramatischen Effekt, aber das wird nicht so gerne gesehen von den Zuschauern oder gerne gelesen von den Lesern. Wenn wir die ganze Bibel betrachten, können wir ja mal rekonstruieren. Wie würde denn die Geschichte weitergehen, wenn sie Jesus weiter erzählt hätte über diese Frage hinaus? Sie würde etwa so weitergehen, der Weinbergsbesitzer dachte sich, als er erfuhr, dass sein Sohn getötet wurde, es ist jetzt so viel Blut geflossen. Und jetzt will ich nicht noch mehr Blut vergießen und die Weingärtner nun auch noch umbringen, sondern ich will das mal so ansehen, als wenn das Blut, das sie bei meinem Sohn vergossen haben, nun die Sühne sein soll für ihre böse Tat. Und er geht hin und sagt, ihr liebe Freunde, es ist zwar nicht recht, was ihr getan habt, dass ihr meinen Sohn getötet habt, aber das soll nun des Bösen genug sein und sein Blut soll die Sühne sein für eure Schuld. Macht nur weiter. Würde das einer so machen? Wenn ich damit zu einem Fernsehproduzenten käme und würde ihm mein Drehbuch vorlegen, würde ich sagen, ja, Herr Zuniden, entschuldigen Sie mal, aber das ist doch albern. Also das gibt es doch nicht. So eine Geschichte gibt es doch nicht in der Welt. Das macht doch kein Mensch. Richtig, macht kein Mensch. Aber Gott macht es. Gott macht genau das so. Er hat seinen Sohn hingegeben, hat ihn von den Menschen töten lassen. Und nun soll sein Blut die Erlösung sein, die Versöhnung sein, für diese unsere Schuld, ihn getötet zu haben. Und für alle andere Schuld unseres Lebens. Das ist das Wesen Gottes. So macht er es mit uns. Unglaublich. Unglaublich, wie man das so im Sprachgebrauch sagt, aber nicht unglaubhaft. Wir dürfen es glauben. Wir dürfen es annehmen, für uns ganz persönlich annehmen, für unsere Schuld dürfen wir es annehmen. Jesus hat diese Frage gestellt, so wie er ja öfters mal mit seinen Gleichnissen etwas so im Raum stehen ließ, ohne zu einem Happy End zu kommen, wahrscheinlich auch, um die Menschen zu animieren, dass sie darüber weiter nachdenken und sich Fragen stellen. Und nun sagen sie, er wird es mit dem Bösen ein böses Ende bereiten. Also sie wissen, es betrifft sie eigentlich ja auch. Aber von diesem anderen Ende, das ich jetzt eben geschildert habe, steht hier nichts, oder? Steht da etwas davon? Doch, es steht etwas davon. Wie würde es sonst verständlich sein, dass Jesus dieses Zitat erwähnt hier? Habt ihr nie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das ist ja eine Antwort auf diese Situation, wo er die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Der erste Teil, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist das, was diese Geschichte erzählt. Sie haben ihn verworfen, wie die Bauleute, die Steine sortieren und einen Eckstein suchen oder irgendetwas Passendes suchen. Und da stellen sie fest, dieser Stein ist nun wirklich unmöglich, der hat einen verborgenen Riss. Man erkennt ihn nicht gleich, aber wenn der Stein unter Belastung kommt, dann zerbricht er, dann zerbröselt er. Weg mit dem! So haben sie Jesus beiseite getan. Weg mit ihm. Wir können ihn nicht gebrauchen. Er stört uns. Er passt nicht hier rein. Aber dieses Zitat geht weiter. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Also der hat eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Und das spiegelt diese Geschichte nicht wider. Das setzt er hinzu. Und wenn Sie jetzt nachdenken, seine Zuhörer, dann werden Sie merken, dass ja da mehr drin steht, als was Jesus in der Geschichte erzählt hat. Mehr als diese Tatsache, dass sie ihn als Baustein verworfen haben, dass sie ihn nicht haben wollen, dass sie ihn töten wollen, dass sie sich von ihm lossagen. Da steckt mehr drin. Das ist die Geschichte. Sie wollen ihn nicht. Sie verwerfen ihn. Aber dieses Zitat sagt mehr. Er ist zum Eckstein geworden. Ich habe mal darüber nachgelesen, dass dieses Wort Eckstein im alttestamentlichen Sprachgebrauch auch so eine bedeutende Persönlichkeit, einen Menschen bezeichnen kann, also jemanden, der eine besondere Bedeutung hat, der die anderen anführt und so weiter. So kommt es an verschiedenen Stellen im Alten Testament vor. Also der Sohn Gottes, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, den sie verworfen haben, den sie nicht haben wollten, der ist zu einem besonderen Führergestalt geworden, zu einer ganz wichtigen Persönlichkeit. Und wir wissen eben, was es heißt, zu dem Erlöser, zu dem Heiland, zu dem Messias. Das liegt nicht so am Tage. Jesus erzählt diese Geschichte bewusst ohne dieses Ende. Ich denke, bewusst ohne dieses Ende. Aber er fügt durch dieses Zitat aus dem Alten Testament die Andeutung hinzu, die Sie verstehen, wenn Sie darüber nachdenken. Sie müssen darüber nachdenken, das macht Jesus oft so. Er deutet manchmal etwas nur an. Die Geheimnisse des Reiches Gottes sind manchmal nicht so ohne weiteres zu verstehen. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum das Jesus so getan hat, dass er manchmal Geschichten erzählt hat und dann ist er wieder mit seinen Jüngern weitergegangen und dann haben die Jünger ihn gefragt, Herr, erklär uns mal dieses Gleichnis. Ja, wenn die Jünger es nicht verstanden haben, wie sollen es dann die anderen verstanden haben? Es gibt sicher eine ganze Reihe von Erklärungen dafür, warum Jesus das so getan hat. Aber eine Erklärung ist sicher auch, dass er sie nötigen will, darüber nachzudenken. Sie würden vielleicht auch noch nicht alles verstehen, weil die Heilstatsachen noch nicht vollendet sind. Jesus ist noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Aber wenn Sie sich da hineindenken in diese Geschichte, in die Aufgabe, die Jesus in dieser Welt hat, dann werden Sie es verstehen. Und so auch hier. Jesus deutet es an. Ihr mögt bereit sein, mich zu töten. Und Sie werden das ja auch nachher tun. Ihr wollt das nicht hören. Ihr wollt euch nichts von mir sagen lassen. Aber meine Aufgabe ist, der Anführer dieser neuen Gemeinde, dieses neuen Reiches Gottes zu werden. Ich werde die Erlösung bringen durch mein Opfer. Die Sache mit dem Eckstein kann man auf verschiedene Weise verstehen. Einmal kann man darunter den Schlussstein bei einem Bogen verstehen, also so ein Gewölbe, ein Bogen. Das war ja eine geniale Erfindung, irgendwann, ich weiß nicht genau, wann das so kam, zunächst mal nur zweidimensional, so als Torbogen, später dann sogar als Gewölbe von verschiedenen Seiten. Und nehmen wir mal den einfachen Torbogen, da werden also die trapezförmigen Steine so aufeinander geschichtet und nur wenn der letzte Stein, der Schlussstein, Sie können das vielleicht an älteren Gebäuden sehen, der ist manchmal extra hervorgehoben und nach vorne dicker geworden und größer gemacht, dass man das so erkennen kann. Wenn der Schlussstein eingesetzt wird, dann hält der Bogen. Dann erdrückt er durch sein eigenes Gewicht die anderen Steine aneinander und so hält dann dieser Bogen. Wer mal durch Israel oder durch Griechenland oder so durch diese Länder fährt oder das alte Italien, der entdeckt manchmal, dass die Mauern schon gefallen sind, aber die Torbogen stehen manchmal noch. Also es ist, was mich immer sehr gewundert hat zu Anfang, aber wenn man sich diese Physik ein bisschen vor Augen führt, kann man das verstehen. Der Bogen bedeutet, dass die Steine sich gegenseitig stützen. Und dieser Schlussstein ist also hat eine ganz besondere Funktion. Er trägt das Ganze, er gibt dem Ganzen einen Halt. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, Jesus gibt uns den Halt. Er ist der diesen Bogen vollendet, der das Ganze zusammenhält. Und das gilt ja für die ganze Schöpfung natürlich. Jesus ist mit dem Vater der Schöpfer der ganzen Welt und der die ganze Welt überhaupt erst erhält, wenn er sich zurückziehen würde. Wenn er nicht mehr durch seine Kraft diese Welt erhalten würde, dann wäre es wie, wenn man den Schlussstein aus einem Bogen herauszieht, alles fiele zusammen. Aber es gilt nicht nur für die ganze Welt, es gilt auch für uns, für unser eigenes persönliches Leben. Er gibt uns den Halt. Wir dürfen uns an ihn anlehnen. Wir dürfen durch ihn Festigkeit gewinnen. Und da gibt es diese andere Deutung von dem Bild vom Eckstein, eben im wörtlichen Sinn ein Stein, den man an die Ecke setzt. Damals war das ja mit der Architektur alles noch ein bisschen schlichter, als wir das heute haben. Wir hatten da nicht so präzise Zeichnungen und so. Und da setzte man dann eben, wenn man wusste ungefähr, da soll das Haus hin, dann setzte man einen Eckstein, an dem richtete sich alles aus, in der einen Richtung und im rechten Winkel dazu in der anderen Richtung und nachher mit dem Lot auch in der Höhe. Also dieser Eckstein hat die besondere Bedeutung. Er ist der Maßstab. Nach ihm richtet sich alles aus. Wenn Jesus sich als Eckstein bezeichnet, heißt es nichts anderes als das. An ihm richten wir uns aus. Er ist das Maß aller Dinge und das Maß auch für unser Leben. Dass dieser Jesus, den sie so verachtet haben, dieser Baustein, den sie verworfen haben, nun zum Eckstein geworden ist, dass Jesus, den sie nicht haben wollten, den sie getötet haben, nun der Halt unseres Lebens ist, das Maß aller Dinge für unser Leben ist, das ist ein Wunder vor unseren Augen, so steht es da in diesem Psalmzitat, steht im Psalm 118. Also, das ist ein Wunder, das heißt etwas, was wir nicht auf natürliche Weise erklären können. Etwas, was nicht in unser Denkschema passt, so wie es nicht in unser Denkschema passt, dass der Weinbergsbesitzer nun allen vergeben soll. Und dass das Blut seines Sohnes die Versöhnung sein soll, passt nicht in unserer Denkweise, in das, was wir gewöhnt sind. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ein Wunder ist immer das, was nicht erklärbar ist für uns nach unseren bisherigen Maßstäben. Aber dieses Wunder ist eben doch geschehen. Es geschieht und darum ist es ein Wunder. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Vom Herrn ist es geschehen, weil es vom Herrn geschehen ist, nicht von uns, nicht nach den Gesetzen dieser Welt, weil es vom Herrn geschehen ist. Der wollte das so. Es ist sein Wille, so die Menschen zu erlösen und zurechtzubringen durch das Opfer seines Sohnes. Vom Herrn ist es geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Es wäre nach unseren Maßstäben einfach unmöglich. Ich denke mal, dieses schöne Bild, das Jesus gebraucht von dem Kamel durch ein Nadelöhr, nicht wahr? das geht nicht. Das ist einfach nach unseren physikalischen Gesetzen in dieser Welt von Raum und Zeit und Materie nicht möglich, dass ein Kamel durch ein winziges Nadelöhr geht. Das wollte Jesus damit sicher auch sagen. Es gibt zwar alle möglichen Erklärungen, wie man das sonst erklären kann. Manche sagen, ja, das Nadelöhr war einfach eine Bezeichnung für so ein kleines Türchen neben dem großen Tor. Und wenn das Kamel ganz kniedrig auf die Knie und rutscht da durch, dann kommt es auch durch. Mit anderen Worten, wenn man auf die Knie kommt, dann kommt man auch in den Himmel und so. Aber das sind alles so Tricks, mit denen man das erklären will. Nein, es ist ein Nadelöhr und es ist ein Kamel. Und das Kamel geht nicht durch ein Nadelöhr. Und deswegen sagt ja Petrus auch an dieser Stelle, ja, wer kann denn dann selig werden? Und Jesus bestätigt das, genau, kann keiner. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Gott macht es. Gott lässt dieses Wunder geschehen. Unglaublich und doch zu glauben. Wollen wir diese Erlösung durch den, den wir selbst mit unserer Schuld im Grunde genommen getötet haben, wollen wir diese Erlösung durch ihn, durch sein Blut für uns neu annehmen, uns neu vergegenwärtigen und uns neu darüber freuen, über dieses Wunder und staunen, was er alles tut. Das bleibt, denke ich, wenn wir über diese Sache nachdenken. Und ich möchte für mich natürlich all diese anderen Dinge auch mitnehmen aus dieser Geschichte, also etwa, dass wir nicht so auf die schiefe Ebene geraten, indem wir einfach Gott so ein bisschen vergessen und so ein bisschen verdrängen, so dieses Bewusstsein, dass er noch da ist. Und dann geht das immer weiter bergab und wir kommen immer mehr von ihm weg. Oder diese Frage, bringe ich ihm eigentlich Frucht? Bin ich wirklich für ihn da? Was ist die Frucht meines Lebens? Ist die Frucht meines Lebens, dass ich zu Reichtum komme und vielleicht mehrere Häuser besitze oder so, oder Millionär werde oder eine Yacht besitze oder mein Haus, mein Auto, mein Boot und so, Sie kennen das, nicht wahr? Oder ist das, dass ich geehrt werde von allen Leuten und bis hin vielleicht, dass ich einen Nobelpreis bekomme oder was weiß ich? Was ist denn die Frucht, was soll denn dabei rauskommen aus meinem Leben? Was ist das Ziel, wofür bin ich da? Dass ich also Frucht bringe für ihn, dass ich für ihn da bin, das ist das Ziel. Das soll das Ziel sein. Also das alles möchte ich gerne mitnehmen aus dieser Geschichte, aber vielmehr noch möchte ich mitnehmen dieses Staunen darüber, dass Gott dieses Wunder vollbringt. Dass er meine Bosheit, denn ich bin einer von diesen Weingärtnern, die ihm die Frucht nicht bringen wollten. Dass er meine Bosheit einfach dadurch vergilt, dass er seinen Sohn hingibt und dass er mir auf diese Weise, auf wunderbare Weise die Erlösung schenkt. Darüber zu staunen und darüber froh zu werden, das möchte ich aus dieser Geschichte mitnehmen. Und ich wünsche auch Ihnen, dass Sie es mitnehmen. Und wenn ich mich verabschiede heute, wünsche ich Ihnen, dass Sie das mitnehmen und dass es Sie begleitet. Amen.
Betest du? Mhm.
Herr Jesus Christus, wir können nur stillstehen und staunen vor dem, was du für uns getan hast. Wir bekennen dir, dass wir dich oft vergessen haben, dass wir nicht an dich denken, dass wir nicht uns darüber Rechenschaft geben, dass du unsere Frucht unseres Lebens haben willst, dass wir nur für uns leben und dass wir damit uns gelöst haben von dir und protestiert haben gegen dich, Revolution gemacht haben gegen dich. Vergib uns das. Danke, dass du uns erlöst hast durch das Opfer deines Sohnes. Und nun hilf uns, dass wir darüber froh werden und dass wir das nie vergessen, dass wir voller Dank dir die Frucht unseres Lebens bringen. Wir danken dir für diese Adventszeit, in der wir leben. Danken dir, dass wir jetzt uns daran erinnern können, ganz neu wieder, dass du kommst, nicht um zu richten, sondern um uns aufzurichten, um uns hinzubringen zu dir, heimzuholen in deine Gemeinschaft. Amen.